Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Sitzung im ISEM mit einem historisch nicht ganz uninteressanten Thema, nämlich Ökobank. Wobei man sagen kann, dass die Ökobank von ihrer Sicht und von ihrem Auftrag her eigentlich heute moderner ist als vor 30 Jahren. Ich freue mich sehr, dass ich Herrn Steyer habe überreden können, hier auch nach Marburg zu kommen. Herr Steyer ist Zeitzeuge aus der Zeit der Ökobank und ist jetzt der Vorstandssprecher der Nachfolgeorganisation der Ökogeno. Ich hatte ihn gefragt, wo er dann Wirtschaftswissenschaften studiert hat, und er sagte, er sei Kunsthistoriker und Wirtschaftsgeschichte. Das heißt, er beherrscht die Kunst, bestimmte Dinge zu machen, die vielleicht andere gar nicht anfangen würden. Wir haben uns den Text so aufgeteilt, dass ich zunächst kurz eine Einführung mache und dann Herr Steyer über die Ausgangssituation, zu der die Ökobank sozusagen dann eine besondere Reaktion war, etwas berichtet. Das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber der eine oder andere wird sich vielleicht auch noch recht gut daran erinnern. Danach werde ich dann noch ein paar mehr technische Sachen sagen, über wie die Ökobank aufgebaut und wieder abgebaut wurde. Und Herr Steyer wird dann aus seiner eigenen Erfahrung etwas sagen, wo denn eigentlich die Fehler waren oder welche Ursachen für das Scheitern zu benennen sind. Und wenn dennoch Zeit ist, dann können wir noch kurz auf die Ökogeno eingehen, das heißt das, was aus der Ökobank nun geworden ist. Ich habe auch etwas vorbereitet über die GLS-Bank, die die Ökobank dann übernommen hat. Und vielleicht am Schluss noch ein paar Worte zu der Frage, was würde eigentlich sein, wenn mehr Banken die nachhaltige Anlage von Geld in ihr Programm aufnehmen würden? Und zwar insbesondere die Kreditgenossenschaften, die ja eigentlich von ihrer Herkunft her und von ihrer ganzen Struktur her dafür prädestiniert wären, wenn sie es denn täten und wenn die Verbände es denn für richtig hielten. Ja, so viel also zu dem Prozedere. Lassen Sie mich zu Beginn auf ein Paradoxon hinweisen, nämlich in den 80er Jahren sind Millionen Menschen in der Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung, bei Öko- und Umweltinitiativen aktiv geworden und alle haben Bankkonten. Und alle haben auch irgendein Geld auf den Bankkonten. Und das Paradoxe an der Geschichte ist, mit genau diesem Geld wird das finanziert, gegen was sie demonstrieren. Ja, das muss man sich mal richtig schön vorstellen. Ich denke, das war damals der zündende Gedanke, der die Leute für die Ökobank begeistert hat. Man könnte auch noch einen Schritt höher gehen. Ich beschäftige mich, wie Sie vielleicht wissen, mit der Ökonomie Soziale auch in Frankreich und da ist man auch die globale Schiene gegangen und hat gesagt, das gleiche Spiel, nämlich, dass man Geld von Leuten sammelt, die gegen etwas sind, und es dann genau umgekehrt einsetzt, passiert mit den Pensions- und Rentenfonds auf internationaler Ebene. Das heißt, das Geld der Arbeitnehmer gebündelt wird von den Hedgefonds auf internationaler Ebene genutzt, um Rendite zu machen, unabhängig davon, ob das wirtschaftliche positive, negative Folgen hat oder ob das die Umwelt oder wen immer belastet. Insofern kann man schon verstehen, dass zur Zeit der Gründung der Ökobank ein Slogan hochkam, nämlich nehmt den Banken das Geld weg. Sie können sich vorstellen, dass das gerade in der Bankenbranche nicht besonders populär war. Aber wenn wir heute betrachten, was daraus geworden ist, dann kann man sagen, in der Atomkraft hat sich ein Erfolg gezeigt. Jedenfalls in Deutschland ist das Investieren in Atomkraftwerke wahrscheinlich kein so lohnendes Geschäft, wie es mal früher war. Und man kann sagen, auch zum Beispiel bei der Gentechnologie, ging gerade durch die Presse, BASF hat gesagt, wir ziehen ab, weil Europa nicht interessiert ist. Okay, ich denke, das wird nicht nur mit einem tränenden Auge gesehen, sondern auch mit einem lachenden, obgleich man sich nicht täuschen sollte. Die Gentechnologie hat auch unglaublich interessante und wichtige Aspekte. Man kann das also nicht insgesamt verteufeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen können sehr dazu beitragen, dass sich eine solche Entwicklung weg von der reinen Rendite hin zu nachhaltigem Wirtschaften besser durchsetzt. Und ich nenne hier das Stromeinspeisegesetz, das Erneuerbare Energiengesetz, das Kreislaufwirtschaftsgesetz und so weiter. Das heißt also, es gibt eine Reihe von rechtlichen Rahmenbedingungen, die aufgestellt werden, zum Teil gegen den Widerstand von Lobbyisten, die dann tatsächlich dazu führen, dass bestimmte Entwicklungen vorangetrieben werden. Allerdings, und das muss man auch sagen, auch gebremst werden, wenn dann plötzlich die Rahmenbedingungen geändert werden. Wir stehen gerade kurz vor einer solchen Änderung, was die alternative Energie anbetrifft. Nicht? Da wird also heftig diskutiert. Ja, als damals die Ökobank gegründet werden sollte, hatte man die Überlegung, machen wir nun eine Bank wie jede andere oder machen wir keine Bank wie jede andere? Und hinter diesem Wortspiel steckt die Idee, kann es gelingen, einen unabhängigen Wirtschaftskreislauf der ökologischen Unternehmen zu errichten und gleichzeitig im Bankgewerbe als Bank anerkannt zu werden. An diesem widersprüchlichen Ziel, würde ich sagen, ist letztlich die Ökobank gescheitert, weil das in den gegenwärtigen Umständen nicht durchzuführen war. Damals galt die Ökobank als Turnschuhbank. Eine Bank der Ökospinner. Wir werden von Herrn Steyer gleich noch hören, was dazu auch sonst noch alles bemerkt wurde. Interessant vielleicht, dass heute Siemens, der ja nun nicht gerade als ein Ökokonzern bekannt ist, 40% seines Umsatzes in grüner Technologie macht. Also es hat sich doch Erhebliches geändert zwischen 1980 und 2010. Der Verein der Freunde und Förderer der Ökobank wurde 1984 gegründet und Herr Steyer wird darüber einiges sagen, aber vielleicht darf ich vorweg noch Freunde und Förderer der Ökobank haben eine wirklich unglaublich faszinierende Broschüre geschrieben, 1984. Ich lese berufsmäßig und viel. Das heißt, dass mich mal ein Text wirklich vom Hocker reißt, da muss schon einiges passieren. Aber als ich diese Broschüre gelesen habe, habe ich mir gedacht, Donnerwetter, Jungs, das habt ihr also wirklich unglaublich toll gemacht. Es ist den Leuten gelungen, sozusagen aus dem Nichts, innerhalb von 4 Jahren, eine Gruppe von Förderern der Ökobank zu mobilisieren, die 6 Millionen damals D-Mark aufgebracht haben. Ja, das ist kein leichtes Geschäft. Der Obama macht sowas natürlich mit links, aber hierzulande ist das ein schwieriges Geschäft und ich muss sagen, die haben das wirklich gut gemacht. Und jetzt reiche ich also das Zepter weiter an Herrn Steyer.
Ja, ich erlaube mir sitzen zu bleiben, weil ich etwas behindert bin. Also ich bin Bernd Steyer, aktuell Vorstandssprecher der Ökogeno, der Genossenschaft, die eigentlich die Ökobank gegründet hat. Und nachdem die Bank zerschlagen wurde, also aus der Genossenschaft heraus operiert wurde, existiert die Gründungsgenossenschaft als eigene Genossenschaft ohne dieses Bankgeschäft weiter. Aber vielleicht machen wir gerade mal einen Blick in die Geschichte und ich blättere mal ein wenig. So, das ist das Motto, was natürlich das Wichtigste war, Alternativen sind möglich und kein Geld in die Rüstung. Das lässt sich jetzt etwas schwer erkennen, Krallen zeigen, das war vielleicht eher dann so die politische Botschaft, die damit auch zusammenhing und das Naheliegende ökologisch. Ich möchte ganz kurz nur, das können wir im Schnelldurchlauf machen, für diejenigen, die doch die Zeit und die Umstandsmomente, die diese Bankgründung beförderten, so in Erinnerung rufen von der alten Linke, die eigentlich schon in die Jahre gekommen war, die dann plötzlich in die neuen sozialen Bewegungen überging, mit der Gründung der Grünen Partei, bis zu dem, was international halt sich getan hat, was ja doch sehr, also wenn wir jetzt da 1980, Russland besetzt Afghanistan, das kommt uns alles bekannt vor, Reagan wird Präsident und die Nachrüstungsdiskussion ist eigentlich die Diskussion um den Beginn der Friedensbewegung, weil damals ging es um Pershing-Raketen und das führte auch zur Vertrauensfrage. Schmidt tritt zurück, Kohl wird Kanzler und die Friedensbewegung kam mit diesem grandiosen Slogan, nehmt den Banken das Geld weg, auf die politische Bühne. Der Treppenwitz der damaligen Geschichte war, dieses Geld wurde tatsächlich gesammelt, es lag aber dann herum und die Anthroposophen, die GLS-Bank hat es verweigert, das Geld anzunehmen, weil sie ganz einfach wie der Teufel das Weihwasser die Politik scheut und damit war eigentlich der Startschuss für die Ökobank gegeben. Also das Geld war da und Geschichte wiederholt sich. Vielleicht kennen die einen und anderen einen ziemlich extravaganten französischen Fußballspieler, der es zum einmaligen Ruhm gebracht hat, nicht nur in Frankreich, Eric Cantona, wo er herkommt, sondern auch in England berühmt zu werden. Und der hat vor einem Jahr genau den gleichen Slogan gebracht. Nur für einen Tag bei den Banken das Geld abziehen, um sie aufzuwecken. Und das sind 3 Millionen Klicks gab es auf die Homepage. Also es ist schon etwas, wo man Angst auslösen kann mit diesem Slogan, nehmt den Banken das Geld weg. Umwelt, das erinnern sich auch bestimmt viele noch, Giftmüllskandal in Hanau, Dioxin in Seveso, Harrisburg, die erste Atomkatastrophe, die kurz vor Fukushima eigentlich schon fast das, was wir jetzt erlebt haben, uns hat vor Augen führen können. Bhopal ist auch noch in Erinnerung. Gründungsinitiatoren, das ist einerseits die AKW-Bewegung, die Dritte Weltbewegung, vor allem ganz stark Buchladen, Verlage und Druckereien, die Selbstverwaltungswirtschaft, Ökologiebewegung und das, was dann so jetzt mehr oder weniger unter diesem Begriff neue soziale Bewegungen firmiert. Gründungsmotive, das sind vor allem zunächst mal die Finanzierungsprobleme der Selbstverwaltungsbetriebe gewesen. Neutralisierung des Geldes war ein ganz wichtiger Aspekt, der dann in nehmt den Banken das Geld weg und in positive Geschäftsfelder investieren als Ziel ausgegeben wurde. Dann waren natürlich die deutschen Großbanken auch im Fokus als Finanzier von Rüstung, Atomkraft und der Drittweltausbeutung. Die Gründung der Genossenschaft war natürlich eine lange Diskussion dieses Vereines Freunde und Förderer. Es war aber relativ schnell klar, dass es eine Genossenschaftsbank werden sollte um die Kapitaldominanz zu verhindern, also One Van, One Vote. Kein Geld in Atomkraftrüstung und Apartheid war natürlich ein Ziel, Ausbeutung der Dritten Welt, Gerechtigkeit und Frieden auch zu verhindern, wie die Förderung, und das ist dann der Fördergedanke der Ökobank, von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen. Dieser Fördergedanke wurde dann mit einem Zinsverzicht, und das war dann schon etwas Einmaliges. Also die Anleger haben auf Zinsen verzichtet, während die zu fördernden Betriebe diesen Zinsverzicht weiterbekommen haben. Realität und Praxis waren da ein bisschen anders, aber demokratische Partizipation aller Mitglieder wurde dadurch erreicht, dass es ein bundesrepublikanisches Vertretermodell gab. Die Bundesrepublik wurde sozusagen in Wahlbezirke eingeteilt und in jedem Wahlbezirk wurden dann nach einer bestimmten Quote die Vertreter gewählt, die dann die Bank auf der jährlichen Mitgliederversammlung repräsentierten und kontrollieren sollten. Dieses bundesweite Vertretermodell hat einen Hintergrund darin, dass man natürlich auch hoffte, dass Menschen, die die Bank permanent begleiten und sehr nah, weil sie aus der Gründungsinitiative sind, an der Bank dran sind, auch dann einen besseren Blick auf die Bank haben. Ich denke, von den teilweise 100 Mitgliedern, die in diesen Vertretergremien waren, waren aber nur dann doch 50 präsent. Also es ist eine schöne Vorstellung, praktiziert wurde es partiell. Das Einzige, was, glaube ich, wirklich die Ökobank in dieser Vertreterversammlung immer wieder erreicht hat, ich habe selten solch heftige Diskussionen erlebt, die aber in, glaube ich, allen Fällen zu einem friedlichen und einem guten Ergebnis geführt haben. Also Demokratie macht Sinn und ist halt mühsam. So, Realisierung, das hat Herr Münkner schon angekündigt, erstmal einen Verein gründen, die Bewegung Ökobank gründen und nach 5 Jahren, 83 gab es die ersten Versammlungen, 84 wurde der Verein gegründet. Und 88 ging dann die Bank am Luisenplatz in Frankfurt mit 5 Mitarbeitern an den Start. Jetzt übernehmen Sie noch.
Dankeschön. Dann könnten wir jetzt auf die nächsten paar Folien gehen. Und zwar der Unterschied zwischen dem Kunsthistoriker und dem Juristen wird vielleicht deutlich. Ich versuche also jetzt ein paar Fakten und Daten zu bringen. Diese Gliederung können wir aus Zeitgründen hier nicht vollständig abarbeiten, aber der Text ist ausgearbeitet und kommt ins Netz. Also jemand, der Interesse hat, sich da etwas weiter zu informieren, kann das tun. Der Verein der Feuer und Förderer, haben wir darüber gesprochen, über Aufbau, Struktur, Leitbild, Ziele, Zweck, werde ich kurz etwas sagen. Und dann kommt Herr Steyer wieder mit den Ursachen für das Scheitern. Ja, ich habe als auch relativ nüchtern die Ursachen aufgelistet und er hat mir dann gesagt, naja, es war doch sehr viel menschlicher und sehr viel verständlicher aus dem allgemeinen Zusammenhang heraus. Das kann man eben wirklich am besten beschreiben, wenn man das selber miterlebt hat. Ob wir noch dazukommen, jetzt über die Ökogeno, über die GLS-Bank zu sprechen, das macht ein bisschen ein Problem unserer Zeit. Aber zum Schluss würde ich doch ganz gerne nochmal so zusammenfassend sagen, was müsste denn eigentlich passieren, damit diese Idee der Ökobank, diese Idee einer Bank, die nicht auf Rendite, sondern die auf nachhaltiges Wirtschaften eingerichtet ist, dass die etwas breitere Verbreitung findet. Okay. Dieser Verein der Freunde und Förderer der Ökobank hatte dieses hervorragende Logo vorne auf ihrer Broschüre. die Ökobank, die Bank, die endlich Bewegung in die Bewegung bringt. Ich scheine ein schönes Wortspiel, das also auch mit tiefem Sinn versehen ist. Hier in Marburg ist ein Jahr nach der Ökobank dieses Buch erschienen, von einer Organisation für Umwelt und Technik. Und es ist ein sehr interessantes Buch, weil da eben sozusagen direkt das Miterleben der Diskussionen im ersten Jahr über Protokolle und über Insider-Berichte ermöglicht wird. Also ich denke nicht, dass das noch auf dem Markt ist, aber es ist wirklich ein sehr interessantes Zeitdokument. Wenn man den Zeitablauf Ökobank sich nochmal vor Augen führt, weil jetzt die Fakten und die Daten und die Strömungen alles etwas vielleicht verwirren, dann geht es los mit dem Verein 1984. Dann wurde eine Vorgenossenschaft gegründet. Das ist nach unseren Regeln nötig, damit die Bedingungen für die Eintragung als Genossenschaft erfüllt werden können und besonders noch die Bedingungen für die Eintragung als eine Bank. Das heißt also, es mussten zum Beispiel von der Vorgenossenschaft 2 Personen identifiziert werden, die bereit waren, in der Ökobank als Bankleiter zu arbeiten und gleichzeitig die Qualifikation eines staatlich anerkannten Leiters einer Bank hatten. Das erwies sich später als ungeheuer schwierig, weil diese Leute auch mit ihrer ganzen Ausbildung ein völlig anderes Wirtschaftsverständnis hatten als die Masse ihrer Arbeitgeber. Dann die Geschäftsaufnahme 1988 und dann ein Punkt, der vielleicht den einen oder anderen auch überraschen wird. Sie können in Deutschland eine Genossenschaftsbank nicht betreiben, ohne Mitglied einer Sicherungseinrichtung der Volks- und Raiffeisenbanken zu sein. Das heißt, Sie müssen also von dem Verband zugelassen werden als ein Mitglied in einer Art Garantieverbund, der dafür sorgt, dass keiner Geld verliert. Was im Endeffekt dann nicht immer der Fall ist, aber jedenfalls so ist es gedacht. Und der Verband hat sich jahrelang gesträubt, diese Turnschuhbank als Bank, als Genossenschaftsbank zu akzeptieren. Schließlich mussten sie eine Sondergenehmigung des Bundesamtes für das Kreditwesen beantragen, um als Bank arbeiten zu können und sind dann 1996 endlich in diesen Verbund aufgenommen worden, der allerdings dann im Jahr 2000 gleich wieder zum Ende der Geschichte führte, denn die Mitgliedschaft in diesem Verbund ist mit ungeheuer strengen Auflagen verbunden. Wenn Sie also Ihr Eigenkapital nicht in die entsprechende Dimension entwickeln, dann kommen die, ähnlich wie die EU heute in Griechenland, und sagen, liebe Leute, der Vorstand muss abgesetzt werden. Genau das passierte, das heißt, der Vorstand musste abtreten, es wurde ein neuer Vorstand nach einiger Zeit gefunden. Das eine war ein Vorstandsmitglied der GLS Bank, von der schon die Rede war, die dann letztlich die Ökobank übernommen hat. Und das andere war ein Vorstandsmitglied einer der sogenannten BAG Hamm. Das ist eine Bankenabwicklungsgesellschaft des Verbandes in Form einer Aktiengesellschaft, die speziell dafür eingerichtet ist, um notleidende Kreditgenossenschaften entweder zur Fusion weiter zu vermitteln oder zu sanieren. Dass man sie einfach liquidiert, das ist im Verband nicht gewünscht, weil eine einzige Insolvenz im genossenschaftlichen Bankensektor den gesamten Bankensektor erheblich mit einem Rufschädigung belastet hätte. Also dagegen ist der Verlust von AAA gar nichts. Es wurde dann ein Plan ausgearbeitet, dass die Bankgeschäfte aus der Ökobank herausgenommen werden sollten. Also eine Ökobank ohne Bank. Dann blieb also nur noch Öko. Diese Geschäfte sollten dann teils saniert werden und teils verkauft werden. Und verkauft wurden sie dann an die GLS Bank, die allerdings nur das Bankgeschäft übernahm, sodass dann hinterher die Ökogeno übrig blieb als eine Muttergenossenschaft mit ungefähr 23.000 Mitgliedern, mit einem riesen Verlustvortrag und den Restguthaben dieser Mitglieder. Und mit dem Verbot, Bankgeschäfte zu machen. Also das war der Trümmerhaufen, den wir dann geerbt haben. Und ich war also der erste Aufsichtsratsvorsitzende dieser hervorragenden Ökogeno. Das war damals ein etwas schwieriges Geschäft. Man muss sich mal vorstellen, in einer Genossenschaftsversammlung vertreten sich Vorstand und Aufsichtsrat gegenseitig durch Anwälte. Ja, das ist also nicht sehr genossenschaftlich, würde ich sagen, sondern das klingt doch eher etwas anders. Nun gut. Zu den Gründen, warum die Ökobank gescheitert ist, wird Herr Steyer gleich etwas sagen. Ich wollte nur ein Projekt hier mal kurz ansprechen, das mit zu diesem Desaster beigetragen hat. Man wollte in der Nähe von Bispingen ein Industriedenkmal sanieren und daraus den alten sozialistischen Traum gemeinsam wohnen, arbeiten und pflegen realisieren. 35 Millionen D-Mark sollte das kosten und es war irgendwie auch von der Stiftung Warentest als ein toller Fonds für eine Immobilienentwicklung empfohlen worden, aber leider hat es nicht funktioniert. Das war also eine der großen Abschreibungsbedarfe. Über die anderen wird Herr Steyer noch kurz reden. Die Ökobank legte großen Wert auf Transparenz. Und das dazu erforderliche Journal war die Öko, die Ö-Korrespondenz. Und diese Ö-Korrespondenz ist also wirklich eine Fundgrube für jemand, der, wie ich jetzt da etwas erarbeiten will, wie das sich entwickelt hat und wozu es gescheitert ist. Hier geht es also darum, Alternativen sind möglich im Umweltschutz. Das heißt, es muss nicht immer der Jäger auf dem Hirsch stehen, sondern es geht auch umgekehrt. Ich habe das hier nur mal reingenommen, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie die Ökobank mit ihren Mitgliedern kommuniziert hat. Und ich habe dann noch ein zweites, nämlich die Frage, warum soll die Ökobank und die GLS-Bank mit gleichen Zielen, warum sollen die parallel existieren und warum sollten die nicht zusammenarbeiten oder gar fusionieren? Und dazu muss man wissen, dass die GLS-Bank eine Bank der Anthroposophen ist und sehr stark auf die auch die Erziehungs- und also Reformpädagogik ausgerichtet ist. Und ich habe also eine Menge Material durchgestudiert und habe gefunden, man wollte nicht fusionieren, weil die Ökobank mehr Mitglieder hatte als die GLS-Bank und man hatte die Gefahr gesehen, bei einer Organisation ein Mitglied, eine Stimme, dass die GLS-Bank von der Ökobank gekapert würde. Nun gut, die ist also nicht gekapert worden, sondern umgekehrt. Das heißt, im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, wenn man heute die GLS-Bank reden hört, dann sagen sie, wir sind zwar anthroposophisch aufgebaut, aber wir haben eine Menge Ziele, anthroposophisch oder nicht. Und auch die Öko- und die Bio-Leute sind eine Bereicherung und wir sind froh, dass wir das jetzt alles unter einem Dach haben. Nun gut, man könnte sagen, das hätte man auch durch eine Fusion wahrscheinlich etwas eleganter schaffen können. Ja, ich denke, hiermit kann ich dann wieder an Herrn Steyer übergeben. Bitte.